Heute geht's in unserer Reihe weiter. Also, ich habe einfach gesagt, ich tue so, als ob es in der Reihe weitergeht. Lernen von Jesus. So, was kann man an Ostern von Jesus lernen? Ich habe es genannt, wie man den Tod besiegt. Vielleicht ein bisschen ein provozierender oder ein seltsamer Titel, aber ich möchte ein paar Dinge dazu uns sagen. So, jetzt ist hier ein bisschen schwierig. Genau, ich möchte uns heute eigentlich drei Dinge nahebringen, die werden unterschiedlich lang dauern. Als erstes möchte ich was dazu sagen, warum die Auferstehung Jesu so wichtig ist für uns. Die ist extrem wichtig. Da werde ich am Anfang ganz kurz zwei Bibelstellen vorlesen, damit wir das einfach richtig verstehen. Dann werde ich etliche Zeit dafür verwenden, über die Frage zu sprechen, ist Jesus wirklich auferstanden? Weil die Frage so wichtig ist, finde ich, dass es wichtig ist, dass wir an diesem Punkt keine Zweifel haben und dass wir einfach wissen, dass wir den biblischen Berichten an dem Punkt vertrauen dürfen. Und der dritte Punkt ist dann eigentlich der, der so ein bisschen in dem Titel drinsteckt, nämlich was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns heute? Da gibt es ja dieses Lied, wenn Jesus, ich weiß nicht, tausendmal in Bethlehem geboren wäre, aber nicht für mich oder nicht bei mir, dann wäre es für mich auch nichts wert. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir verstehen, warum das für uns wichtig ist und was es für uns bedeutet. Warum sehe ich denn hier keinen Mauszeiger? Komisch. Gut, also zum ersten Punkt, das ist eigentlich bloß eine Folie, die Zentrum unserer Botschaft. Da gibt es zwei Bibelstellen, die ich euch da gerne nahebringen würde. Das erste ist 1. Korinther 15, Vers 14. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube wäre völlig wertlos. Der Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles umsonst. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wir werden da nachher nochmal kurz drauf kommen. Es geht darum, ob das Opfer Jesu von Gott angenommen wurde oder nicht. Stellt euch vor, Jesus wäre am Kreuz gestorben und er wäre tot geblieben. Dann hätte man ja sagen können, okay, der Jesus war ein Sozialrevolutionär, Jesus hat sich mit den Herrschenden angelegt und er war nicht mächtig genug und irgendwie haben sie ihn um die Ecke gebracht und Che Guevara haben sie umgebracht und Jesus auch und ja, so ist es halt passiert. Aber dadurch, dass Jesus auferstanden ist, zeigt Jesus uns oder zeigt Gott uns, dass er das Opfer, was Jesus gebracht hat, angenommen hat. Gott sagt, dieses Opfer war wohlgefällig. Das war dieses perfekte, dieses makellose Opfer, was es gebraucht hat, um uns zu erlösen. Und das zweite, Vers 17, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Also da spricht das dann nochmal eigentlich ganz deutlich aus. Gut, also das einfach nochmal, dass wir das verstehen. Es ist das Zentrum unserer Botschaft und deswegen reagieren wir auch, sagen wir mal, etwas nervös darauf, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, Jesus, der ist so im Geiste auferstanden. Oder wenn es Leute gibt, wie, ich erinnere mich noch vor etlichen Jahren, da hat der Professor Drewermann Probleme bekommen mit seinen katholischen Brötchengebern, weil er eben auch die Auferstehung angezweifelt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was seine Theorie war, aber es ist es trifft den christlichen Glauben ins Mark, wenn wir an dieser Auferstehung rütteln. Und deswegen, wie gesagt, ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, warum das so wichtig ist. So, können wir den Berichten glauben? Das Problem, warum viele Leute nicht daran glauben oder warum sie Probleme haben, daran zu glauben, ist, dass es ein medizinisches Problem ist. Es geht einfach nicht. Also, ich weiß nicht, wie oft ihr das schon erlebt habt, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Okay? Also, es entspricht nicht unserer Erfahrung und wir wissen, es geht nicht. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Wir werden nachher noch sehen, dass es bei Jesus noch zusätzliche Umstände gab, die eigentlich verhindert haben, selbst wenn er noch gelebt hätte, dass er aus dem Grab wieder rausgekommen wäre. Und das ist nun das Problem. Und jetzt gibt es eben Leute, die sagen, ja, bevor wir das glauben können, da brauchen wir erstmal glaubwürdige Zeugen. Also, wir brauchen glaubwürdige Zeugen. Die Zeugen dürfen keine Christen sein. Es müssen außerbiblische Zeugen sein und sie müssen zeitlich möglichst nahe am Geschehen sein. Also wenn jetzt jemand nach 2000 Jahren sagen würde, ja, irgendwie, ich habe Jesus gesehen und Jesus ist auferstanden, dann würde man sagen, zu lange her. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich gehört, irgendwelche Mathematiker haben jetzt ausgerechnet, die Chance, Elvis lebend in einem Diner in Amerika zu treffen, sei 1 zu 200 Millionen. Ich habe gedacht, ich hätte sie eigentlich noch kleiner eingeschätzt. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, die ist allerdings 1 zu 1. Oder die Chance, dass Jesus auferstanden ist und dass wir ihm heute begegnen können. Aber einfach, dass wir das glauben können, dazu sagen manche Leute, da brauche ich Zeugen, denen ich vertrauen kann. Das Problem ist jetzt, dass fast die einzigen, die darüber berichtet haben, in der Tat, die Leute sind, die im Neuen Testament geschrieben haben. So, mit diesen außerbiblischen Zeugen, da haben wir jetzt ein kleines Problem. Ich werde euch das gleich noch zeigen. Es gibt ein bisschen was, aber für die damals herrschenden Römer war Jesus am Anfang jedenfalls einfach viel zu unbedeutend, als dass sie über den irgendwas hätten schreiben sollen. Das war irgend so ein Rabbi in Judäa, von denen es Hunderte gab. Und gut, der ist vom Pilatus hingerichtet worden, aber das war nichts Besonderes. Und klar, hinterher gab es irgendwelche Gerüchte, dass er auferstanden ist oder so. Das hat die Römer alles nicht interessiert. Das war viel zu unbedeutend, als dass irgendein römischer Geschichtsschreiber darüber groß Worte verloren hätte. Es gab einen, Flavius Josephus, der in seinen jüdischen Altertümern was darüber geschrieben hat. Da gibt es, wen das interessiert, der kann bei Wikipedia ganz viel darüber nachlesen. Da gibt es verschiedene Textvarianten. Die einen sind etwas, wie soll ich sagen, positiver oder überschwänglicher. Und es gibt aber Gelehrte, die sagen, das war vermutlich nicht die Originalversion von dem, was Flavius Josephus geschrieben hat. Aber es gibt eine, ich habe jetzt mal die ganz vorsichtige genommen, wer das da unten nicht lesen kann, ist auch egal. Das war ein arabischer Bischof von Hierapolis, der da was drüber geschrieben hat. Deswegen ist der Titel seines Buches in Arabisch. Wer möchte, dem kann ich es nachher auch übersetzen, was es heißt. Und er hat Folgendes geschrieben. Zu dieser Zeit gab es einen weisen Menschen namens Jesus und sein Wandel war gut und er war als tugendhaft bekannt und viele Leute aus den Juden und aus anderen Völkern wurden seine Jünger. Pilatus verurteilte ihn zur Kreuzigung und zum Tode und alle, die seine Jünger geworden waren, blieben in der Jüngerschaft. Sie berichteten, dass er ihnen 3 Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und dass er lebendig sei. Demnach war er vielleicht der Messias, über den die Propheten Wunder erzählt haben. Also das, was Flavius Josephus geschrieben hat, der selber, soweit ich weiß, jedenfalls kein Christ war, und der in seiner Geschichtsschreibung über das jüdische Volk das so erwähnt hat. Aber ist, soweit ich weiß, die einzige außerbiblische Quelle, die die Auferstehung Jesu in so einer klaren Form erwähnt. So, jetzt habe ich gesagt, viele Leute sagen, ja, also es müsste was sein, was nicht in der Bibel steht. Und das ist für mich so eine Frage, warum muss es eigentlich was sein, was nicht in der Bibel steht? Ich habe eine Folie mitgebracht, die habe ich aus einer Predigt, wo es um die Glaubwürdigkeit der Bibel insgesamt geht, um die Bibel und um die Überlieferung. Und die Frage, die ich immer gerne stelle, ist die Bibel glaubwürdig? Warum eigentlich nicht? Warum legen wir an die Bibel eigentlich andere Maßstäbe an als an andere Schriften? Und ich möchte euch da kurz was zeigen. So, das sind so ein paar, genau. Tut gerade nicht. Okay, also wer es sehen will, kann sich umdrehen. An der anderen Wand ist auch noch. Vielleicht tut es vorne irgendwann auch nochmal wieder. Das sind so ein paar wichtige Schriften. Cäsar, der Gallische Krieg. Tacitus, weiß ich genau, was der geschrieben hat, Homer, die Ilias, das sind Dinge, die sind heute Standard. Also das ist, das kennt man, das ist historisch glaubwürdig, glauben alle Leute, dass es das gegeben hat und dass es so stimmt. Und Cäsar hat ungefähr 100 bis 44 vor Christus, glaube wann er gelebt hat oder sowas. Also sagen wir mal ganz grob 100 vor Christus und die älteste Kopie, die man hat, ihr wisst, früher gab es keinen Buchdruck, die älteste Kopie, die man hat, ist von 900 nach Christus, das ist immer wieder abgeschrieben worden. So, und 900 nach Christus, das ist die erste Abschrift, die man hat, also nicht ein Original, sondern die Abschrift. Also es sind fast 1000 Jahre zwischen dem, wo es Cäsar geschrieben hat, wenn er es denn geschrieben hat, und der Abschrift, die wir heute haben. Und es gibt genau 10 Abschriften insgesamt davon. Die sind nicht alle so alt, es gibt welche, die sind viel, viel jünger. Das ist das, was man von Cäsar hat. Und trotzdem glaubt man, dass das, was Cäsar dort geschrieben hat, oder dass es Cäsar geschrieben hat, und man glaubt, dass es historisch glaubwürdig ist. Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber. Okay. Geht nicht anders, da unten ist irgendein Timer noch. Also was der soll. Genau, Tacitus, ein anderer Geschichtsschreiber, der hat ungefähr 100 nach Christus geschrieben. Die älteste Kopie, die man hat, ist von 1100 nach Christus und es gibt 20 Kopien davon. Homer, die Sagen von Troja, Achilles und sowas, hat man lange Zeit auch gesagt, ist erfunden, bis Schliemann sich auf den Weg gemacht hat, Troja zu finden. Inzwischen glaubt man, dass das tatsächlich stimmt. Vielen Dank. 750 vor Christus geschrieben, die älteste Kopie ist von 200 nach Christus. Ihr seht, das sind alles ungefähr immer so 1000 Jahre Unterschied. Und von Homer gibt es immerhin 650 Kopien. Ah, wunderbar. So, und jetzt kommt das Neue Testament. Vollkommen unglaubwürdig. Geschrieben 45 bis 95 nach Christus. Die älteste Kopie, die wir haben, ist von 125 nach Christus. Also das ist ein Stück sogar vom Johannesevangelium, ungefähr 30 Jahre zwischen dem, wo es geschrieben worden ist und dem, wo die Kopie herstammt. Und es gibt 5600 größere oder kleinere Fragmente davon. Ich stehe euch im Bild, gell? Der Notenständer. Ja, ich bin's, ich gebe es zu. So, wenn wir uns die Frage stellen, ist der biblische Bericht glaubwürdig oder nicht, dann muss ich sagen, also wenn, dann müssen wir die Maßstäbe schon an alle Schriften anlegen. Und wenn wir den Schriften glauben, warum soll man der Schrift nicht glauben? Bloß weil es Bibel vorne draufsteht oder sowas? Dann kann man sagen, ja gut, aber die Schreiber, die hatten, wie man heute so schön sagt, eine Agenda. Die wollten damit was erreichen. Glaubt ihr, dass Cäsar irgendwas erreichen wollte durch das, was er geschrieben hat? Wo er über seine eigenen Kriege geschrieben hat. Also, wenn wir dem glauben, können wir dem ruhig auch glauben. Also, ich habe damit keine Probleme. Aber das nur so vorneweg. Jetzt haben wir schon was gesehen von C.S. Lewis. Das fand ich auch interessant. C.S. Lewis, manche von euch kennen den vielleicht. Der hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Also, heutzutage ja verfilmt worden und alles. Die wenigsten wissen, dass der gute Mann Christ war und dass die Chroniken von Narnia auch so ein bisschen so die christliche, wenn du noch eins weitermachst, kommt glaube ich noch ein Löwe rechts oben. Genau. So ein bisschen auch die christliche Botschaft verpackt hat, weshalb manche Leute ziemlich sauer waren, als der Film in die Kinos kam, weil sie gesagt haben, jetzt verfilmt man schon christliches Material, während die Christen gesagt haben, was soll denn der Käse? Oder manche jedenfalls. So C.S. Lewis, ein britischer Schriftsteller eigentlich, der hat Folgendes gesagt. Anfang 1926 saß mir in meinem Zimmer der hartgesottenste aller Atheisten, die ich je kannte, am Kamin gegenüber und bemerkte, die Beweislage für die Historizität der Evangelien sei überraschend gut. Komische Sache, fuhr er fort. Es sieht fast so aus, als wäre es tatsächlich einmal geschehen. Um die niederschmetternde Wirkung zu begreifen, die das auf mich hatte, müssten Sie den Mann kennen. Wenn er, der zynischste aller Zyniker, der zäheste aller Zähen, nicht, wie ich es immer noch ausgedrückt hätte, gefeit war, wohin sollte ich mich wenden? Gab es denn keinen Fluchtweg? So, der Mann hieß T.D. Weldon, war offensichtlich damals jedenfalls in den 20er Jahren einer der bekanntesten, hartgesottensten Atheisten. Und damals war C.S. Lewis selber noch kein Christ. Also der ist zwar christlich aufgewachsen, aber hatte zu dieser Zeit noch keine Beziehung zum Glauben, eine persönliche. Und der kam damals ins Nachdenken, weil sogar sein atheistischer Freund, der ganz hartgesottene, sagte, irgendwie scheint da was dran zu sein. Und wenn sogar die hartgesottenen Atheisten sagen, da ist vielleicht doch was dran am Evangelium, dann denke ich, dürfen wir das auch tun. Dann gibt es noch ein paar logische Beweise, nenne ich das mal. Jemand hat mal gesagt, ein Dr. Strauss, weiß nicht mehr genau, was das für ein Doktor ist, der Historiker muss anerkennen, dass die Jünger fest daran glaubten, dass Jesus auferstanden war. Das ist mal eine ganz vorsichtige Äußerung. Er sagt nicht, dass Jesus auferstanden ist, sondern die Jünger haben wirklich dran geglaubt. Werden da nachher noch drauf kommen, wenn es darum geht, dass die Jünger vielleicht den Leichnam geklaut haben. Dieser Historiker sagt, wir müssen davon ausgehen, dass die Jünger wirklich geglaubt haben, dass es passiert ist. Wobei er damit nicht sagt, dass es passiert ist, aber er sagt, die Jünger haben es jedenfalls geglaubt. Das Zweite, was wir feststellen, ist, dass der Feiertag verlegt wurde vom Sabbat, der am Samstag gefeiert wurde, auf den Sonntag. Und auch da sagen Historiker, sowas passiert nicht einfach so, weil, keine Ahnung, irgendwelche 12 oder 11 in dem Fall verrückten Juden das sagen, sondern da steckt dann schon mehr dahinter. Drittes Argument ist, niemand entkräftete die Lüge. Also, wenn es denn eine Lüge gewesen wäre, wäre es ja eigentlich ganz einfach gewesen. Wir werden nachher diese Bibelstelle noch lesen, wo die Führer der Juden kommen und sagen, wenn dieser Betrug durchgeht, das geht auf gar keinen Fall, wir müssen das verhindern. Jetzt kommen die Jünger und behaupten eben, Jesus ist auferstanden, obwohl er doch vielleicht gar nicht auferstanden ist. Dann wäre es doch einfach gewesen, den Leichnam aus dem Grab zu holen und zu sagen, hier liegt er doch. Er ist nicht auferstanden, er ist tot. Aber man konnte das nicht tun, weil der Leichnam offensichtlich weg war. Werden wir uns nachher noch damit beschäftigen. Und jemand hat gesagt, das Schweigen der Juden spricht so laut wie die Stimme der Christen. Die Tatsache, dass man es nicht entkräften konnte, dass Jesus auferstanden war und dass sich diese sagenhafte Geschichte über Jahrhunderte immer gehalten hat, das heißt, nach einer gewissen Zeit ist natürlich dann klar, dass man das weiter tradieren kann, aber in der ersten Zeit, dass es nicht entkräftet werden konnte, ist ebenfalls ein Argument, dass es wirklich so passiert ist. Und dann schließlich lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 5 bis 8, dass es zum Zeitpunkt, als Paulus das geschrieben hatte, Mitte der 60er Jahre vermutlich des ersten Jahrhunderts, da gab es hunderte von Leuten, die bezeugt haben, wir haben Jesus selber gesehen. Also Augenzeugen. Paulus redet davon, dass es etliche gab, die ihn gesehen haben. Und das ist nun auch was. Ich sage das immer so gern, zum Beispiel, wenn man sich mit Zeugen Jehovas unterhält oder mit irgendwelchen anderen Menschen. Du kannst mit denen argumentieren über theologische Ansichten. Da kannst du ewig reden. Aber wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, hör mal, das und das habe ich erlebt. Das habe ich gesehen. Entweder was Gott in meinem Leben getan hat oder was Gott im Leben anderer getan hat oder so. Da hört die Diskussion auf, weil wenn ich sage, ich habe das erlebt, was will man dagegen tun? Man kann höchstens sagen, du lügst mich an. Aber damals gab es hunderte von Leuten, die Jesus gesehen hatten, die dabei waren, die ihn auferstanden gesehen haben. Es gibt ein paar Theorien. Ich möchte da nicht so besonders viel dazu sagen. Ich möchte lieber was zur Wahrheit sagen. Also fünf Theorien eigentlich hier. Erstens das unbekannte Grab. Man hat Jesus in ein Grab gelegt und hinterher wusste man nicht mehr, wo es war. Also mir würde ich sowas vielleicht noch zutrauen. Ich weiß nicht, ob du manchmal über den Parkplatz irrst oder im Parkhaus nicht weißt, auf welcher Ebene du dein Auto geparkt hast oder so. Ich habe mir jetzt ein neues Navigationsgerät gekauft, das kann ich mitnehmen. Das merkt sich, wo mein Auto steht. Und hinterher kann mich das Navigationsgerät wieder zu meinem Auto führen. Allerdings wird es im Parkhaus vermutlich auch nicht funktionieren, zumal es von der Höhe her und mit dem Signal wohl auch nicht so gut funktioniert. Also ich finde es eine relativ billiger Einwand und ich kann mir nicht vorstellen, Josef von Arimathea, so wird uns berichtet, hat ihn in sein eigenes Grab gelegt. Also wenn Josef von Arimathea nicht direkt nach der Grablegung einen Herzanfall bekommen hat und gestorben ist, wovon uns nichts berichtet wird, dann hat man natürlich gewusst, wo der Leichnam lag. Also das, finde ich, ist kein wirklich stichhaltiges Argument. Denn das falsche Grab geht in die gleiche Richtung. Man hat zwar gewusst, wo es ist, aber man hat nachher einfach ein leeres Grab gezeigt. Wir werden nachher sehen, das Grab war bewacht. Man wusste schon, wo Jesus drin lag. Also auch das ist nicht wirklich stichhaltig. Dann gibt es das Argument der Wiederbelebung. Also Jesus war nicht wirklich tot, den hat man hinterher wiederbelebt. Die haben ihm vorher so einen Zaubertrank in Anführungszeichen gegeben und dann war der wie scheintot. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo der Römer ihm dummerweise die Lanze in die Seite stricht und ihm den Herzbeutel perforiert, also spätestens zu dem Zeitpunkt war er tot und das wird uns ja auch berichtet, dass genau das passiert ist und dass man nachgeguckt hat, weil das unüblich war, dass jemand so schnell gestorben ist, dass der Soldat es einfach sicherstellen wollte. Also auch eine Wiederbelebung erscheint mir doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Passa-Komplott, der gestohlene Leichnam. Ich möchte da gar nicht mehr so besonders viel dazu sagen, dass die Jünger da irgendwas getürkt haben und dass sie sich verabredet haben, was da zu machen. Aber da gibt es ganz viele Theorien, da könnt ihr sicher auch ganz viel nachlesen. Ich möchte mich heute mehr mit der Wahrheit beschäftigen, als mit den seltsamen Theorien, die es da so gibt. Und ich möchte anfangen mit den Wachen. Die Wachen sind für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Geschichte, wo wir uns fragen, ist das wirklich so passiert? Lese ich das kurz vor. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die hohen Priester und Pharisäer zu Pilatus und sagten, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer einmal behauptet hat, 3 Tage nach meinem Tod werde ich wieder lebendig werden. Lass darum das Grab bis zum 3. Tag bewachen, sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen jedem, dass er wieder lebendig geworden ist. Das wäre aber ein noch größerer Betrug. Ich will euch eine Wache geben, antwortete Pilatus. Tut, was ihr für richtig haltet und sichert das Grab. Da versiegelten sie den Stein und stellten Posten auf, die das Grab bewachen sollten. So, Jesus lag also in diesem Grab. Und damit eben das nicht passiert, dass die Jünger den Leichnam stehlen, deswegen haben die Juden gesagt, da müssen wir eine Wache davor stellen. Wir müssen das bewachen. Die hätten das auch selber machen können. Aber sie haben eine römische Wache angefordert. Wollen wir auch gleich noch sehen, was es für einen Hintergrund hat. Weil sie gesagt haben, wenn das wirklich so kommt und nachher der Leichnam fehlt, dann ist der Betrug hinterher größer als vorher. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Das heißt, die waren sich ganz genau des Problems bewusst, wenn hinterher der Leichnam weg ist, dann haben wir ein Problem. Genau das, was wir vorher gesagt haben. Wenn der Leichnam fehlt, ist es ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Deswegen muss man sicherstellen, dass der Leichnam da bleibt. So, was war das für eine Wache? Also ich weiß nicht, ob ihr Asterix-Fans seid oder sowas. Da werden die Römer ja immer ein bisschen komisch dargestellt. Die Römer waren damals die Streitmacht auf dieser Erde, vor der die Leute am meisten Angst hatten. Das Römische Reich war nicht umsonst so groß. Das waren ausgebildete Kämpfer. Das waren Leute, die ihr Handwerk verstanden haben. Und es waren Leute, die auch hafteten dafür, was sie getan haben. Also zunächst mal geht man davon aus, dass es wahrscheinlich 4 Gruppen, 4 Leute waren, die sich quasi abgewechselt haben in 6-Stunden-Schichten. Und die haben den Leichnam bewacht, ausgebildete Kämpfer, und sie hafteten mit ihrem Leben für das ihnen anvertraute Gut. Also wir werden das nachher gleich lesen, was da passiert ist. Nachher einfach zu sagen, ja, irgendwie sind die Jünger gekommen, haben uns überwältigt und jetzt ist er halt doch weg. Das war keine Alternative. Die wussten ganz genau, wenn der Leichnam gestohlen wird, wenn da irgendwas passiert, wir sind dran und wir werden den Kopf kürzer gemacht, wenn das passiert. So, auch einzuschlafen während der Wache war eigentlich keine Option, denn die wussten genau, was auf dem Spiel stand. Und es waren eben keine jüdischen Wachen, sondern es waren römische Wachen, die haben sie ja von Pilatus bekommen. Also es waren Leute, die wirklich wussten, um was es ging. Alex, was passiert heute, wenn man einschläft auf Wache? Schlecht. Wird teuer. Damals war es noch schlimmer. So, noch was zu den Wachen. Les Matthäus 28, 11 bis 15. Nachdem die Frauen das Grab verlassen hatten, jetzt sind wir nach der Auferstehung, liefen einige von der Wachmannschaft zu den hohen Priestern in die Stadt und berichteten, was geschehen war. Interessant, die römische Wache geht nicht zum Pilatus. Könnt ihr ja mal überlegen, warum? Die gingen zu den Priestern. Die waren ja eigentlich überhaupt nicht, weisungsberechtigt oder sowas, und berichteten, was geschehen war. Diese berieten mit den Führern des Volkes, was sie nun tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten Geld und befahlen ihnen, erzählt überall in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Also wie peinlich ist sowas? die sind da, um das zu verhindern. Und dann schlafen sie und lassen den klauen von 12 Fischer, Steuerbeamte, was weiß ich. Und die Soldaten können das nicht verhindern. So, erzählt überall in der Nacht, als wir schliefen, sind die Jünger gekommen, haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihnen, wenn der Gouverneur dahinter kommt, also der Pilatus, werden wir dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Und an der Stelle merken wir schon, wie wichtig das dem Pilatus war. Das ging dem, auf Deutsch gesagt, am Hinterteil vorbei. Das hat den überhaupt nicht interessiert, ob der Leichnam gestohlen wird. Der wollte halt Ruhe haben. Der hat bei den Leuten vermutlich auch nicht nachgefragt. Dem gesagt, wenn der Gouverneur dahinter kommt, da kümmern wir uns drum. Weil wenn der Pilatus erfahren hätte, dass der Leichnam weg ist, wie gesagt, wäre es den Wachen schlecht gegangen. So, die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an den Befehl. So hat sich diese Lüge weiter verbreitet und bis auf den heutigen Tag gehalten. Und das ist eben was, wo ich sage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ausgebildete Soldaten sich von einer Truppe von Fischern, Beamten, was weiß ich, Frauen womöglich noch übers Ohr hauen lassen und den Leichnam stehlen lassen. Aber gut, es ist so berichtet worden. Lass mich noch was zum Stein sagen. Früh am Morgen, am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wie werden wir nur den schweren Stein von der Grabkammer wegrollen können. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es kein so ein Grab war, wie wir heute kennen. Das war vermutlich auch kein Friedhof in dem Sinne, sondern es war ein Grab, das in den Felsen reingehauen war. Wollen wir nachher gleich noch sehen. Und die Frauen, die haben im Übrigen auch nicht gewusst, dass der Leichnam Jesu gestohlen war. Die haben sich gedacht, wie kriegen wir jetzt den Stein weg, weil die wollten Jesus noch einbalsamieren. Und sie kommen an diesem Morgen dahin, und ich zeige euch mal ein Bild, das ist sicher nicht, Moment, genau, da steht noch was zum Stein. 1 bis 2 Tonnen schwer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt, einen größeren Stein zu bewegen. Das geht auch nicht so einfach. Also wenn die Wachen geschlafen hätten, spätestens wenn die den Stein bewegt hätten, wären die vermutlich aufgewacht. So, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt. Das ist ein Grab, also eben nicht das Grab Jesu. Das ist nach unten in den Boden reingemacht. Das Grab vom Nikodemus war in den Felsen gehauen. Ich weiß nicht, wenn das jetzt hier ein Felsen wäre, wäre es vielleicht auch so. Man vermutet, dass es eher ebenartig war. Und hier seht ihr einen Grabeingang mit so einem in Stein gehauenen Bogen. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr hier so eine große Steinscheibe. Und diese Steinscheibe, die lief unten in der Rinne, und die Rinne hatte so ein kleines V-Profil oder jedenfalls auf einer Seite eine Schräge, die war, vorher war das fixiert, irgendwie mit dem Stock oder mit dem Stein hier unten, dass er nicht losrollte. Und wenn man dann fertig war, dann hat man das unten rausgemacht und hat den Stein runtergerollt. Und dann war der zu. Dann war der Stein vor diesem Grabeingang, und dann konnte man da nicht mehr rein und auch nicht mehr raus. Das war im Normalfall eher nicht das Problem. So, wir haben also vielleicht schlafende Wachen, die vermutlich dann aufgewacht wären, wenn man den Stein bewegt hätte. Wir haben einen Stein, den man eigentlich gar nicht wegbewegen konnte, so einfach. Wir merken schon, den Stein irgendwie zu klauen den Leichnam zu klauen, wäre schon deswegen irgendwie schwierig gewesen. Und jetzt kommt noch ein interessantes Detail, nämlich die Tücher. Johannes 20, Vers 5 bis 7, da berichtet uns der Johannes Folgendes. Ohne hineinzugehen, sah er in die Grabkammer, nämlich der Johannes, und bemerkte die Leinentücher, die dort lagen. Dann kam auch Simon Petrus, er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher. Zusammen mit dem Tuch, das den Kopf Jesu bedeckt hatte, es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet einen Leichnam stehlen. Die Wachen sind draußen und schlafen. Dann würdet ihr doch nicht hergehen und sagen, Moment, jetzt können wir nicht so zurücklassen. Also manche hier würden das vielleicht so machen. Die mit den 2X-Genen vielleicht so. Die besonders ordentlichen. Aber man faltet doch nicht nur irgendein Tuch zusammen, legt es dann schön hin, wenn man Leichnam klauen will. Also es macht einfach alles keinen Sinn. die ganzen Berichte, es gibt hier noch ein Bild mit den Tüchern. Das sind die Originaltücher übrigens. Nein, nicht wirklich. Die Tücher lagen extra und zusammengefaltet und es macht einfach gar keinen Sinn, wenn Jesus wirklich gestohlen wurde. Noch ein Argument, warum da was Besonderes passiert ist und warum ihn die Jünger auch nicht geklaut haben. Wenn wir uns anschauen, wie die Jünger vor der Auferstehung waren, Johannes 20, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden. Die hatten nicht vor, den Leichnam zu stehlen, die haben sich eingeschlossen, weil sie Angst hatten. Die Jünger waren verängstigt, die waren nicht ausgebildet im Kampf, die waren auch nicht ausgebildet in geheimdienstlicher Tätigkeit, irgendwelche, keine Ahnung, dunklen Operationen da durchzuführen. Und die wären wahrscheinlich gar nicht fähig gewesen, an den Diebstahl vom Leichnam auch nur zu denken. Die hatten einfach Muffe, dass die Nächsten, die dran sind, sie sind. Denen ging es nicht darum, irgendwie die Legende Jesu aufrechtzuerhalten. Die hatten einfach Angst, dass sie umgebracht werden. Und wenn wir uns anschauen, wie die Jünger nachher waren, dann stellen wir zwei Dinge fest. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich kamen sie im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude, mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Die haben sich nicht mehr versteckt. Die sind in den Tempel gegangen und haben sich dort getroffen. Dreimal auf die Raten, über was sie dort geredet haben. Wenn du den Zusammenhang liest, dann stellst du fest, die waren nicht mehr ängstlich. Apostelgeschichte 4, 13. Die anderen Leute, sie sahen aber den Freimut des Petrus und des Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist den anderen sogar aufgefallen. Was ist mit denen los? Die Leute, die vorher so ängstlich waren, plötzlich sind die ganz anders. Die haben plötzlich gar keine Angst mehr, die verstecken sich nicht mehr, sondern die kommen raus. Das hat nicht damit zu tun, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir es geschafft, den Leichnam zu stehlen, jetzt können wir die Welt auf den Kopf stellen, sondern es lag daran, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Und das hat sie verändert. Das hat aus ihnen neue Menschen gemacht. Das hat aus den Leuten, die vorher Angst hatten und die vorher sich nicht getraut haben, aus ihrem Raum rauszukommen, Menschen gemacht, die bereit waren, für Jesus zu sterben. Der Petrus, der vorher noch eine große Klappe hatte und gesagt hat, ich werde für dich sterben, und der Jesus mit dem Schwert verteidigen wollte und der am Feuer von einer einfachen Magd irgendwie schwach angeredet wurde und vollkommen wehrlos zusammengeklappt ist und gesagt hat, nein, ich kenne Jesus nicht. Der Petrus, der steht plötzlich vor dem Hohen Rat und führt sehr forsche Reden und die Leute sagen, was ist hier eigentlich los? Wir kennen die Leute gar nicht, das sind nur ungelehrte Leute. Warum treten die so auf? Warum haben die keine Angst vor uns? Und damit kommen wir jetzt zum dritten Punkt, den ich uns noch zeigen wollte, nämlich, was es für uns bedeutet. Denn das, was mit den Jüngern passiert ist, das ist das, und das haben wir heute Morgen schon gehört von der Edith, das ist das, was auch bei uns passieren kann. Epheser 1, Vers 18 bis 20. Schreibt Paulus, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Das heißt, genau die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die ist in uns wirksam. Die arbeitet an uns und in uns. Und was macht diese Kraft bei uns? Ich habe ein paar Bibelstellen rausgesucht, die uns ein bisschen was zeigen von dem, was diese Kraft Gottes bei uns bewirkt. Und da würde ich jetzt zum Schluss noch gerne mit euch kurz drüber gehen. Zeige ich das erstmal im Überblick. Genau, wir werden das jetzt eins nach dem anderen angucken. Das erste ist, Römer 1, Vers 16 sagt uns über die Kraft, um die es hier geht, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für die Juden, dann auch für den Griechen. Also Paulus sagt, Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, nämlich dass Jesus gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist und dass er für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat, das ist eine Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes, die rettet jeden, der daran glaubt. Die Juden zuerst, sagt er, also diejenigen, die zu Gottes auserwähltem Volk gehört haben, aber auch die Griechen. Und mit Griechen, das sind nicht die Griechen an sich gemeint, ich hoffe, dass ihr das wisst, sondern wenn in der Bibel von Griechen die Rede ist, dann sind es die Nicht-Juden. Das ist so, wie wenn wir von Schwaben und Nicht-Schwaben reden. Und man teilt die Welt einfach ein in denen, die zum Volk gehören und denen, die nicht zum Volk gehören. Und so war das damals auch. Es gab die Juden und die Nicht-Juden. Und die Nicht-Juden haben wir auch Griechen genannt. So, jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. Ob er nun Jude oder Nicht-Jude ist. Und das haben wir schon so oft gehört, aber ich sage das immer wieder. Dabei geht es nicht um gute Taten. Dabei geht es nicht darum, Gott irgendwie gnädig zu stimmen durch irgendwas, was wir tun. Sondern es geht darum, im Glauben, im Vertrauen anzunehmen, dass das, was vor zwei Tagen, nicht vor zwei Tagen passiert ist, aber woran wir gedacht haben an Karfreitag, nämlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass das meine Sünden vergibt. Und dann waren wir gerettet. Das Zweite, was passiert, und das haben wir bei den Jüngern gesehen, und das lesen wir in Römer Kapitel 8, das ist die Lebensveränderung, die passiert. Paulus formuliert es folgendermaßen. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Der Paulus schreibt, dass wir jetzt, da wir quasi ein neues Leben angefangen haben, nicht wie Jesus auferstanden von den Toten, aber doch in gewisser Weise, der alte Mensch ist gestorben, der neue Mensch hat angefangen zu leben. Jetzt dieser neue Mensch, der lebt nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Jetzt hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben und dieser Heilige Geist, der ermöglicht uns, nicht mehr so zu leben, wie wir es vorher getan haben, dass wir nämlich dem nachgeben müssen, was unser alter Mensch will, sondern wir können uns anders verhalten. Also, ich weiß nicht, was bei euch die Veränderung war. Ich habe ja schon oft erzählt, dass ich eigentlich nie so ein schlimmer Sünder war, in Anführungszeichen. Ich war eigentlich immer irgendwie fromm und so. Und trotzdem habe ich festgestellt, habe ich Eigenschaften mitbekommen oder in mir festgestellt, die einfach nicht gut waren. Bei mir war das zum Beispiel Jähzorn. Und ich habe festgestellt, dass es mir schwer fiel, diesen Jähzorn zu kontrollieren. Aber der Heilige Geist, der in mir lebt, der ermöglicht mir unter dem Zwang unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Ich muss das nicht mehr tun. Die Impulse sind immer noch da, aber durch den Heiligen Geist kann ich darüber herrschen. Und so ist, denke ich, bei uns allen. Wir haben immer wieder so Impulse unserer selbstsüchtigen Natur, also Luther übersetzt Fleisch, so der alte Mensch, dem zu folgen. Aber wir müssen es nicht mehr, weil wir ein neues Leben angefangen haben. Das ist im Übrigen auch das, weshalb wir Wert darauf legen, dass wir in der Taufe das auch versinnbildlichen. Wir werden Ende April wieder eine Taufe haben. Wer sich noch taufen lassen möchte, möchte immer wieder dazu sagen, darf sich gerne bei mir melden, wo wir sagen, der alte Mensch wird untergetaucht, wird beerdigt sozusagen, und der neue Mensch ersteht gleichsam auf. Das passiert natürlich nicht so in der Taufe, aber es ist ein Sinnbild dafür, was da geschehen ist. Das nächste, was passiert, durch diese Kraft, wir werden Zeugen für Jesus, so wie die Jünger Zeugen für Jesus geworden sind. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Ich weiß nicht, ob ihr sagt, ja, da habe ich kein Problem damit, natürlich bin ich Zeuge Jesu, ich habe so viel erlebt, natürlich erzähle ich das. Aber ich erlebe das immer wieder in Gesprächen mit Leuten, dass sie sagen, ja, eigentlich hätte ich da was sagen können, aber ich habe mich da nicht getraut und ich weiß ja nicht, wie die Leute reagieren und man sollte ja eigentlich, aber, und das ist genau der Punkt, was die Jünger hinter sich hatten. Die hatten vielleicht auch Angst und bei denen ging es um viel mehr als bei uns. Bei uns geht es vielleicht darum, dass wir verspottet werden. Es geht vielleicht darum, dass wir, keine Ahnung, irgendwie, dass man halt nicht der gleichen Meinung ist wie wir oder so. Die Jünger haben damals ihr Leben riskiert und sie waren trotzdem bereit, diese Botschaft weiterzugeben. Und sie waren Zeugen Jesu. Weil diese Kraft Gottes in ihnen gelebt hat. Zeichen und Wunder. Auch die sparen wir nicht aus. Markus 16, Vers 20. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Oder Luther sagt, glaube ich, mitfolgende Zeichen und Wunder. So, das ist was die Christen immer wieder erlebt haben und was Jesus auch vorausgesagt hat. Das steht da drunter, Markus 16, 17 bis 18, diese Zeichen. Aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. So, jetzt sagst du vielleicht, okay, das mit den neuen Sprachen, das haben wir irgendwie schon geschafft. Das reicht ja, oder? Also eins von fünf oder sechs ist ja schon nicht schlecht. Ist ja schon mal ganz gut. Das mit den Schlangen und so, was Tödliches trinken, da legen wir keinen gesteigerten Wert drauf. Ist vielleicht auch in unserem Kreis, wo wir uns so bewegen, nicht so relevant vielleicht. Passiert uns seltener, dass wir vergiftete Getränke angeboten bekommen. Weiß ich, wer Peter Schneider schon mal gehört hat, der aus Kamerun entsprechende Geschichten zu berichten weiß. Oder vielleicht könnte Augustin aus Zimbabwe noch irgendwas erzählen, wo man sowas vielleicht schon ab und zu mal macht. Aber jetzt, wir werden damit vermutlich eher selten konfrontiert werden. Vielleicht kommt es noch, aber momentan eher nicht. Aber Kranken die Hände auflegen. Das ist schon was, wo ich sage, zu sagen, Jesus liebt dich, ist eine Sache. Aber den Leuten was geben zu können, wo wir sagen können, okay, diese Kraft Gottes, die in mir ist, die wirkt auch an dir. Und Gott kann dich gesund machen. Und das ist was, wonach ich mich immer wieder neu ausstrecke und wo ich euch einfach Mut machen möchte, das nicht auf Pastoren beschränkt, jedenfalls lese ich da nichts davon, oder auf, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Leute, sondern das sind die Zeichen, die begleiten, die gläubig geworden sind. Sitzen hier solche? Braucht ihr nicht zu melden. Dürfen wir erwarten und sollten wir uns danach ausstrecken. So, vorletzte Sache, vielleicht auch sowas, wo er sagt, na, braucht man nicht unbedingt, Leidensbereitschaft. Apostelgeschichte 5. Die Apostel aber verließen den Gerichtssaal voller Freude darüber, dass Gott ihnen das Vorrecht gegeben hatte, für Jesus Verachtung und Schmerzen zu ertragen. Seltsame Einstellung, oder? Die freuen sich darüber, dass Gott ihnen das Vorrecht gegeben hatte, für Jesus Schmerzen zu ertragen. Also da habe ich noch ein Stück Weges zu gehen, bis ich da bin. Vielleicht gehen wir den Weg miteinander. Das ist auch was der Heilige Geist in uns wirkt, was diese Kraft Gottes in uns bewirkt, dass ich sage, das gehört zum Christsein mit dazu. Und das finden wir gut, weiß ich jetzt nicht, aber wir freuen uns darüber. Naja gut, arbeiten wir dran. Und Philipper 3, Vers 10, da sagt Paulus, um ihn allein geht es mir, ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen kann und seinen Tod mit ihm sterben kann. Um ihn allein geht's. Und Paulus sagt, ich möchte das, ich möchte sein Leiden mit ihm teilen, ich möchte seinen Tod mit ihm sterben. Also wie gesagt, an dem Punkt bin ich noch nicht, aber das ist was der Heilige Geist in uns auch tut und wo er uns eine Bereitschaft schenkt. Und schließlich Hoffnung. Damit möchte ich abschließen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Egal was passiert, ob du in deinem Leben Leiden hast, Leiden um des Glaubens willen oder vielleicht auch einfach aus Krankheitsgründen oder durch die Lebensumstände oder ob es dir richtig gut geht, egal ob du Schwierigkeiten vor dir hast oder ob Gott vor dir so eine weite, breite Autobahn ausgebreitet hat, wo es richtig zügig vorwärts geht, egal ob deine Wünsche in Erfüllung gehen oder du mit unerfüllten Wünschen leben musst. Egal, ob du erfährst, dass die Menschen in deinem Umfeld sich reihenweise bekehren aufgrund deines Zeugnisses oder ob du sagst, irgendwie scheint das alles keinen Sinn zu haben. Egal, was es auch immer ist, Der Heilige Geist, der in uns ist, der gibt uns Hoffnung auf das, was kommt. Dieser Heilige Geist, der hilft uns nicht zu verzweifeln, der hilft uns durchzuhalten, der hilft uns dran zu bleiben, der hilft uns positiv nach vorne zu gucken und zu sagen, egal was kommt, ich gehöre zu dir. Egal was kommt, ich diene dir. Und egal wie es mir jetzt geht, ich lobe dich. Und das können wir eigentlich nicht aus uns raus, sondern das macht der Heilige Geist, der in uns ist. Und dieser Heilige Geist, das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Wer eine Konkordanz daheim hat oder eine elektronische Bibel, der kann das ja gerne mal nachgucken, was in der Bibel alles über Kraft steht. Und vor allem im Neuen Testament, wenn ihr dann was findet, wo das Thema Kraft steht, dann könnt ihr das mal für euch so nehmen und sagen, okay, lasst das mal genauer angucken. Und da findet ihr ganz, ganz viel, wo uns im Neuen Testament darüber berichtet wird, wie diese Kraft in uns wirkt. Und Geschwister, wenn ich eins finde, was wir speziell an Ostern eigentlich beachten müssen, dann ist es das, dass diese Welt ein Recht darauf hat, dass die Jünger Jesu keine schlaffen Waschlappen sind, sondern dass in uns die Kraft Jesu lebt. Weil wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann muss er in uns leben und in uns sichtbar werden. Wenn das nicht passiert, dann ist irgendwas falsch. Wir können den Leuten nicht sagen, dass Jesus lebt und selber diese Kraft nicht in uns haben. Und deswegen ist es immer wieder mein Ziel, dass ich sage, ich möchte durchlässig werden. Also ist ja nicht so, dass ich es tue, aber ich möchte durchlässig werden für diese Kraft Gottes. Und wenn du das in deinem Leben nicht so erlebst, dann geh nicht einfach drüber weg, sondern sprich mit Gott darüber. Bet ihn, dass er dir zeigt, wo der Pfropfen sitzt. Luise und ich und einige andere hier, die wissen, was es bedeutet, wenn da am Pfropfen an bestimmten Organen sitzt, zum Beispiel in der Gallenblase oder im Gallengang oder so. Wenn da die Kraft kommt, in dem Fall ist ja gar nicht so viel Kraft, aber und die kommt da nicht durch, das ist nicht gut. Da müssen wir gucken, dass die Steine rauskommen, dass das, was den Kanal verstopft, wegkommt. Oder stell dir vor, du hast daheim, was weiß ich, ein Waschbecken oder eine Dusche oder ein Klo und da ist was im Rohr. Also ich meine jetzt nicht das, wo das Wasser rauskommt, sondern da, wo das Wasser eigentlich weg sollte. Aber wenn nichts mehr rauskommt, ist natürlich auch schlecht. Und wenn wir sowas haben in unserem Haus, da ruhen wir nicht, bis diese Verstopfung beseitigt ist, oder? Und wenn du geistliche Verstopfung hast, sage ich jetzt mal, wenn du merkst, diese Kraft Gottes, die fließt nicht so richtig, dann warte nicht, bis das irgendwann weggeht, sondern dann kümmere dich drum und bitte Gott darum, dir zu zeigen, an was es liegt. Amen.